Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, in einem Artikel heißt es, Ägypten steht auf. Midan et Tahir, auf Deutsch heißt das Platz der Befreiung. An seiner Nordseite befindet sich das Ägyptische Nationalmuseum, südöstlich von ihm Parlament und Präsidentenpalast. Dort residiert 2011 noch Hosni Mubarak seit 29 Jahren. Ein Autokrat der Oppositionsgruppen unterdrückt und mit Hilfe von Polizei, Geheimdiensten und der Armee sein Volk einschüchtert. Vom Westen wird er unterstützt, denn außenpolitisch agiert Mubarak berechenbar. Das ist seinen Bündnispartnern wichtiger als die Lage im Land selbst. Die Ägypter aber sind seine Herrschaft leid. Im Internet hat sich eine Gegenöffentlichkeit zusammengefunden, über Blogs, über Facebook und Twitter. Am 25. Jänner kommt es auf dem Tahrirplatz zur ersten großen Demonstration. Erste Proteste in Tunesien. Der arabische Frühling beginnt im Winter in Tunesien. Am 17. Dezember 2010 verbrennt sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst. Auf den Straßen der Provinzstadt Sidi Bouzid hat er jeden Tag aufs Neue versucht, mit seinem kleinen Karren seine Ware an den Mann zu bringen. Ständig schikaniert von Vertretern der korrupten Polizei. Seine Verzweiflungstat, ein Aufschrei gegen die Armut, aber auch gegen Filz und Gängelung durch die Autoritäten. Und sie wird zum Funken, der einen Flächenbrand entzündet. Nach wochenlangen Unruhen mit insgesamt 78 Toten stellt sich das tunesische Militär schließlich auf die Seite der Demonstranten. Am 14. Jänner 2011 verlässt der seit 23 Jahren regierende Autokrat Ben Ali fluchtartig das Land. Eine Übergangsregierung übernimmt, an der auch die Opposition beteiligt ist. Neuwahlen werden angekündigt, ein Erfolg, der die ganze Region elektrisiert. Zwischen Erfolg und Bürgerkrieg. Mit dem Sturz von Mubarak in Ägypten und zuvor von Ben Ali in Tunesien schöpfen auch Oppositionelle in anderen arabischen Ländern Hoffnung. Doch die politische Lage ist in jedem Staat anders. In Libyen etwa eskaliert der Aufstand zum Bürgerkrieg. Schnell greift auch der Westen ein. Mit einem Militäreinsatz unter Führung Frankreichs, Großbritanniens und der USA sollen jene Kräfte gestärkt werden, die den langjährigen Machthaber Muammar el-Gaddafi zum Aufgeben zwingen wollen. Allerdings hatte man im Westen keinerlei Vorstellung davon, was nach ihm kommen sollte. Das war ein großer Fehler, so Armbruster. Gaddafi flüchtet und wird am 20. Oktober 2011 unter nicht eindeutig geklärten Umständen getötet. Im Jemen entwickeln sich die Aufstände zunehmend zu einem Stellvertreterkrieg der beiden konkurrierenden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien. In Syrien wiederum klammert sich Präsident Bashar al-Assad von der seit Jahrzehnten regierenden Baath-Partei an die Macht und provoziert damit einen Bürgerkrieg, in dessen Verlauf er nicht einmal vor dem Einsatz von Giftgas zurückschrecken wird. Bald kämpfen auch die Milizen der Terrororganisation Islamischer Staat um die Vorherrschaft im Land und erklären die blutigen Auseinandersetzungen zum Heiligen Krieg. Mehr als 6 Millionen Syrer flüchten in den kommenden Jahren aus ihrer Heimat. Wenn man sich diesen Bericht ansieht, dann muss man sich eingestehen, dass es eine schlimme Situation war. Und wer denkt, dass das ein Phänomen von kurzer Dauer war, der hat sich schwerstens getäuscht. Denn wenn man sich unsere heutigen Zustände anschaut, dann kann man ein Lied davon singen, dass es ebenso in unserer Zeit viele Schwierigkeiten gibt. Und viele Völker sehnen sich nach Wohlstand, wo die Wirtschaft floriert. Das letzte Mal haben wir feststellen können, was eine funktionsfähige Regierung ausmacht. Salomo wurde von Gott mit Weisheit beschenkt und er als weiser Mann hat auch weise Entscheidungen getroffen, wie sein Königreich zu gestalten ist. Und wir werden jetzt den Predigttext in 1. Könige Kapitel 4, Vers 20 bis Kapitel 5, Vers 8 heranziehen, wo die Herrlichkeit und der Wohlstand seines Königsreichs zum Ausdruck kommt. So lasst uns nun lesen. Aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. So war Salomo Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens. Sie brachten ihm Abgaben und dienten ihm sein Leben lang. Salomo aber brauchte zum Unterhalt täglich 30 Kor Feinmehl und 60 Kor anderes Mehl, 10 gemästete Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe, außer den Hirschen und Gazellen und Damhirschen und dem gemästeten Geflügel. Denn er herrschte im ganzen Land diesseits des Euphratstromes, von Tifsach bis nach Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes. Und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Und Salomo hatte 40.000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Reiter. Und jene Aufseher versorgten den König Salomo und alle, die zum Tisch des Königs Salomo kamen mit Speise, jeder in seinem Monat. Sie ließen es an nichts mangeln. Auch die Gerste und das Stroh für die Kampfpferde und die Wagenpferde brachten sie an den Ort, wo es nötig war. Jeder nach seiner Ordnung. Bevor wir mit unserer Auslegung beginnen, so kann sich vielleicht jemand die Frage stellen, warum hier von Kapitel 4 den Vers 20 entnehmen und zusätzlich die Verse aus Kapitel 5 anwenden. Das hat damit zu tun, dass die Kapitelvergabe in der Heiligen Schrift nicht inspiriert sind wie das Wort Gottes selbst. Vers 20 beginnt damit, dass Juda und Israel zahlreich waren, wie der Sand am Meer. Diese Konstruktion, die wir hier vor uns haben, ist eine deutliche Anspielung und die Erfüllung bezüglich des abrahamitischen Bund in 1. Mose Kapitel 17, wo es so formuliert wird: Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Ihr Lieben, Gott steht zu seinen Verheißungen. Wir sehen doch die starke Population. Sie waren gesegnet mit großer Fruchtbarkeit in ihren Geschlechtern. Zudem waren die Fröhlichkeit und der Wohlstand präsent, also Segnungen Gottes. Israel und Juda haben gegessen und getrunken und waren fröhlich. Die frühen Jahre der Herrschaft Salomos sind also gekennzeichnet durch Bevölkerungswachstum, Frieden und Wohlstand. Wir sehen auch, dass die Herrschaft Salomos sich weit erstreckt hat. Des Weiteren sehen wir, dass in Salomos Tagen nicht nur eine numerische Größe vorhanden war, sondern auch eine territorische Komponente. Denn in Vers 1 wird uns geschildert, dass Salomo Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenzen Ägyptens war. Auch hier ein deutlicher Beweis, der auf den 1. Mose Kapitel 15, Vers 18 zurückblicken lässt. Denn dort bekommen wir diese Kenntnis. An jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Was die Grenzen bzw. die Geografie anbelangt, so zitiere ich einen historischen Kommentar. Die Beschreibung des Königreichs Salomos, das sich vom Fluss Euphrat im Osten bezieht sich auf dem Gebiet, in dem der Fluss in der Region Ema nach Norden abbiegt, bis zum Bade al-Arisch an der Grenze zu Ägypten erstreckt, soll die Größe von Salomos Herrschaft demonstrieren und sie mit den Grenzen des verheißenen Bundeslandes aus 5. Mose 1 und Josua 1 in Beziehung setzen. Die mesopotamischen Annalen von der Zeit Sargons von Akkad, 3. Jahrtausend, bis zu den späteren assyrischen Herrschern enthalten Angaben über die Ausdehnung ihrer Reiche. Im Allgemeinen spiegelt sie entweder militärische Feldzüge, die den König in Gebiete jenseits seiner eigentlichen Grenzen führten, oder eine Ausdehnung der wirtschaftlichen Hegemonie, bei der der Herrscher in der Lage ist, Tribut oder Zölle von benachbarten Königreichen oder ausländischen Kaufleuten erhebt. In der Realität gibt es verschiedene Stufen, der was Kontrolle oder Grenzen ausmachte. Der Text bietet hier keine Einzelheiten über den Grad der Kontrolle, die Salomo über jedes Gebiet ausübte. Aber dennoch lassen sich verschiedene Beziehungen erkennen. Zusätzlich zu dem traditionellen Gebiet von Dan bis Beersheba hatte Salomo Provinzen, eroberte Staaten wie Moab, Edom und Ammon, Vasallen, Tributzahlen aber mit einheimischen Herrschern wie Hamat, Zoba und Philister und verbündete Vertragspartner wie Ägypten und Tyrus. Was wir hier auf jeden Fall festhalten können, ist, niemals hat die Krone Israels so hell geleuchtet wie zur Zeit Salomos, weder zu Zeiten seines Vaters noch zu denen seines Nachfolgers, bis Christus gekommen ist. Und niemals war dieses Reich ein so herrliches Vorbild für das Reich des Messias wie damals. Unser erster Anwendungspunkt ist daher, das Reich Salomos in Christus besitzt eine außergewöhnliche Herrschaft. Wir haben soeben erwähnt, dass Salomos Reich unübertroffen war, denn seine Herrschaft war eine umfassende, was eine Präfiguration des Reiches Christi ist. Salomo hat nicht nur über ganz Israel geherrscht, das ihm freiwillig untertan war, sondern auch über alle benachbarten Königreiche, die ihm gezwungenermaßen untertan waren. Diese unterworfenen Königreiche bewahrten zweifellos ihre getrennten Organisation und Nationalität, als sie unabhängig waren. In Lukas Kapitel 1, die Verse 32 bis 33, sehen wir, dass der größere König Christus die Erfüllung des Thrones Davids ist und seine Regentschaft ist mit keiner zu vergleichen. Denn da steht es so geschrieben: Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Doch beachten wir auch den zweiten Bestandteil, den wir aus Vers 1 extrahieren können. Denn in dieser Form haben alle betroffenen Fürsten nicht nur zu Salomos Ehre beigetragen, indem sie gehuldigt und ihre Kronen von ihm behalten haben, sondern auch zu seinem Reichtum, indem sie ihm gedient und ihm Geschenke gebracht haben. Das führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Das Reich Salomos in Christus werden alle Völker Ehre verleihen. Ja, so wie diese gewaltige Masse bei Salomo großen Respekt dargebracht hatte, indem sie ihm abgebahnt dargebracht haben, so werden auch alle Leute Gott die gebührende Ehre geben. Sehen wir doch selbst, wie es der Psalmist im Psalm 86, die Verse 8 bis 9 bekräftigt. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Und wir sehen das auch schon bei unserem Herrn Jesus Christus, als er es nicht für einen Raub gehalten hat, Gott gleich zu sein, und er Mensch geworden ist, wo die Weisen ihm Gold, Myrrhe und Weihrauch dargebracht haben. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Aber die Leute haben ihn nicht nur geehrt, indem sie ihm Beiträge gegeben haben, sondern auch gedient, und zwar das ganze Leben lang. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon berufen, Gott zu dienen, um ihm zur Ehre, zur Anerkennung zu zollen. In Jesaja Kapitel 43, die Verse 6 bis 7, bekommen wir sogar einen Einblick darüber, was Gott von seinen Geschöpfen denkt. Da wird es nämlich prägnant ausgedrückt. Lasst uns hören. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Verstehen wir, das lebenslange Dienen der anderen Völker findet sich auch auf einer geistlichen Manier im Neuen Testament wieder, denn da sehen wir, dass die Heiden, also alle, die nicht zu den ethnischen Juden gehören, in den Leib Christi durch Glauben inkorporiert werden. Und auch diese sind in der Liebe verpflichtet, ihr ganzes Leben dem Herrn zu widmen. Beachten wir auch, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, dass das Königreich Gottes bereits mitten unter euch ist. Es ist jetzt schon eine reale Wirklichkeit. Wie schaut daher unsere Zeit aus? Sind wir wirklich im Königreich Gottes aktiv oder eventuell nachlässig geworden? Ich denke, in unserem teuflischen Universum kann man schnell die wichtigste Priorität aus den Augen verlieren, wenn man nicht beharrlich im Wandel Gottes ist. Satan versucht uns bekanntlich immer wieder in die Welt zurückzuziehen. Es ist daher von immenser Bedeutung, dass wir nicht nachgiebig werden. Für Nichtgläubige ist es eine Invitation, dass sie zu dem lebendigen Gott kommen und in seiner autoritativen Herrlichkeit integriert werden. Und verpassen wir auch das nicht, wenn wir unseren dritten Anwendungspunkt ansprechen. Das Reich Salomos in Christus ist Fröhlichkeit mit Trank und Speise. Wenn man das liest, wo Leute fröhlich sind und wo es keinen Mangel an Essen und Trinken gibt, dann geht so manchen das Herz auf. Wir brauchen nur unsere gegenwärtige Lage in Betracht ziehen, wie schrecklich es ist, wenn man solchen Umständen ausgesetzt ist, wo die Grundversorgung keine ausreichende ist, zumindest in bestimmten Ländern. UNICEF berichtet zum Beispiel, die Ernährungssituation für Kinder ist in vielen Ländern Afrikas verheerend. Auf dem afrikanischen Kontinent sind rund 278 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Vor allem am Horn von Afrika, Äthiopien, Somalia und Kenia kämpfen mangelernährte Kinder um ihr Überleben. Millionen Menschen dort, sowie in Ländern wie Südsudan und Nigeria, sind akut vom Hungertod bedroht, darunter ein großer Teil Kinder. Dennoch, wie schwer und entsetzlich unsere gegenwärtige Zeit auch ist, das Königreich Gottes hat etwas Wunderbares anzubieten. Und zwar für jeden, der das Erlösungswerk Jesu Christi für sich in Anspruch genommen hat. Lass mich dich daher fragen, glaubst du, dass der Herr Jesus Christus Mensch geworden, am Kreuz für den Sünder gestorben und am dritten Tage vom Toten auferstanden ist? Und ist deine Nachfolge eine wahrhaftige? Oder bist du wie die Spötter, die den Namen des Herrn in den Mund nehmen, aber nicht den Willen des Vaters praktizieren? Falls ja, dann tue Buße und bekehre dich, damit du zu denen gehören darfst, die in Offenbarung 19, Vers 9 beteuert werden. Schlagen wir auf. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und im Vergleich zu dieser elenden Welt wird es für jeden reichlich zum Essen und zu trinken geben. Denn Christus ist unsere Speise, wie er es immer wieder kundtut. Auf dieser Erde haben wir bereits Zugang, wenn wir glauben. Aber natürlich befinden wir uns noch in einem materiellen Leib, wo wir auch physisch darauf angewiesen sind, Nahrung aufzunehmen. Im endgültigen Zustand, wo wir dann einen verherrlichten Leib besitzen werden, werden wir es auf eine ganz andere Art und Weise erleben dürfen. Christen haben daher eine große Hoffnung, wenn sie bis zum Ende festhalten. Was Vers 2 anbelangt, so ist zu erkennen, dass Salomo zum Unterhalt täglich 30 Korb Feinmehl und 60 Korb anderes Mehl, dann 10 gemästete Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe, außer den Hirschen und Gazellen und Damhirschen und dem gemästeten Geflügel benötigt hat. Der prächtige Hof Salomos und seine Weisheit erregten in der ganzen Welt großes Interesse. Das Korn, was hier zur Sprache kommt, war ein großes Maß an Kapazität. Es soll einer Eselslast entsprochen haben. Die Schätzungen über die genaue Menge schwanken beträchtlich, von 40 bis 100 Gallonen. Es gibt auch dazu eine historische Aufzählung eines Auslegers, der das preisgibt. Eine solche Aufzeichnung der Mengen an Getreide und Tieren, die täglich für die Ernährung Salomos und seines Hofes zur Verfügung gestellt wurden, passen gut in das Bild eines Monarchen, der dem ägyptischen Pharao gleichgestellt war. Die Verwendung einiger ägyptischer Lehnwörter deutet darauf hin, dass die Form dieser Aufzählung den offiziellen Aufzeichnungen Ägyptens oder der kanaanitischen oder philistischen Königreiche nachempfunden sein könnte. Man beachte, dass alle aufgeführten Gegenstände gelagert oder auf der Weide oder im Stall aufbewahrt werden konnten, bis sie gebraucht wurden. Verderbliche Lebensmittel gehörten ebenfalls zu ihrer Ernährung, aber diese außer Öl erscheinen selten als gewogene oder abgemessene Posten auf Verwaltungslisten wie den Rationslisten in den Mari-Texten, die die genauen Mengen aufzeichnen, wie an Sklaven, die die genauen Mengen für Sklaven, Beamten und reisende Würdenträger festhalten. Vers 4 verrät uns dann, dass er diesseits des Euphratstromes von Tipsach bis nach Gaza über alle Königreiche diesseits des Stromes geherrscht hat. Diesseits des Flusses, wörtlich jenseits des Flusses. Der Ausdruck bezeichnet laut einer Quelle das Land westlich des Euphrat. Und zur Zeit unseres Autors wurde er bereits in diesem festen geografischen Sinn verwendet. Des Weiteren sagt die Quelle, Tifsach, ehemals eine große und wichtige Stadt am westlichen Ufer des Euphrat, mehr als 300 Meilen oberhalb von Babylon, das Tapsakus der Griechen und Römer und das moderne Syrien, hier befand sich der große Kreuzungspunkt für die Armeen oder Karawanen. Und vielleicht diente Salomos Besetzung des Ortes dem Zweck, den Handelsverkehr mit Zentralasien herzustellen. Auf beiden Seiten des Flusses in Syrien ist ein gepflasterter Damm zu sehen. Und man kann eine lange Reihe von Hügeln erkennen, die ähnlich wie die von Ninive in Form eines unregelmäßigen Parallelogramms angeordnet sind. Diese Hügel markieren wahrscheinlich den Standort der alten Stadt. G. Rawlinson. Darauf folgend schreibt Lange bezüglich Gaza, während diese Stadt Tipsach den äußersten nordöstlichen Punkt darstellte, bildete Gaza im Land der Philister etwa 3 Meilen, 9,5 oder 10, vom Mittelmeer entfernt den äußersten südwestlichen Punkt. Außerdem wird uns in Vers 4 berichtet, dass Salomo Frieden auf allen Seiten ringsum hatte. Nicht, dass es uns entgeht, aber keines der Völker, die ihm unterworfen waren, wollte sein Joch entfernen oder den Frieden mit ihm stören, sondern haben in seiner Abhängigkeit von ihm eine Ruhe besessen. Dies führt uns zu unserem vierten Anwendungspunkt. Das Reich Salomos in Christus ist ein Friedensreich. Was wir soeben betrachtet haben, dass keines der Völker mit Salomos Königsherrschaft in Aufruhr war. Darin ist sein Reich ein Sinnbild für das des Messias, denn in ihm ist verheißen, dass er die Heiden zum Erbe haben und die Fürsten ihn anbeten werden. Blicken wir doch, wie es in Jesaja Kapitel 49, Vers 6 verheißen ist. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wieder zu bringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist, bis an das Ende der Erde. An diesem Punkt angelehnt ist im Friedenreich Gottes Sicherheit zu finden. Und Juda und Israel, die in Vers 5 auftauchen, werden mit diesem Zustand in Verbindung gebracht. Man beachte, es können die heutigen Völker noch so toben, aber die grausame Unruhe wird einmal ein Ende haben. Wie sehr wünschen sich diese Menschen diesen Zustand herbei? Ukraine, Gaza, Syrien und. Die Nachrichten sind voll von blutrünstigen Attacken und toten Menschen. Da fragt man sich zu Recht, ob das jemals ein Ende haben wird, aber vergeblich. Und besonders was den Nahen Osten betrifft, da sehen wir beständig verhärtete Fronten. Doch egal, wie desaströs die Lage ist, sie wird einmal vollständig beseitigt werden, wo wirklich alle diese Sicherheit erfahren dürfen, die Christus glauben. Bedenken wir weiter, Sie haben in Sicherheit gewohnt, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem eigenen Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo gelebt hat. Salomo hat auch dafür gesorgt, dass Seda zufrieden war, indem er auch jeden unter seinem eigenen Weinstock und unter seinem Feigenbaum gelassen hat. Der Wohlstand war gegeben, sodass sich niemand Sorgen machen musste. Man kann das vergleichen mit einem Haus und Garten, das jeder zur Verfügung hatte und sein eigenes Gut genießen konnte. Zudem griff Salomo nicht in das Eigentum der Menschen ein, wo er sich ihre Weinberge und Olivenhaine genommen hat, sondern hat ihnen ihren Besitz gestattet. Manche von uns kennen ja den berühmten Spruch, der von einem bestimmten Forum stammt, wo er so postuliert wird: Du wirst nichts besitzen, um glücklich sein. Diese Aussage ist nichts anderes als ein Versuch, den Menschen davon zu überzeugen, dass man in seinem Leben auf eine subtile Art und Weise eingreifen darf, ohne dass Störungen aufkommen. Bei Salomo war das nicht der Fall. Er war wirklich ein gerechter Herrscher. Und man beachte auch, was wir hier diagnostizieren, dass das allgemeine Volk nicht auf ihren König oder den Beamten Salomos eifersüchtig war, was ein anständiges und faires Königreich demonstriert. Denn bei vielen Menschen kommt der Neid auf, wo über Politiker oder den König geschimpft wird, weil die Machthaber nicht für ein adäquates Verhältnis sorgen. Und schauen wir, es war von Dan bis Beersheba. Henry hat dazu ein markantes Zitat gebracht. Sein Vater, also David, hatte sein Volk in den Psalmen in der Annehmlichkeiten der Gemeinschaft mit Gott eingeführt. Und nun führte er es in den bequemen Gebrauch der guten Dinge dieses Lebens. Diese angenehme Lage Israels erstreckte sich von da bis Beersheba. Kein Teil des Landes war gefährdet oder unruhig. Und sie dauerte lange Zeit, die ganzen Tage Salomos, ohne wesentliche Unterbrechung. Wo man auch hinging, konnte man alle Zeichen von Überfluss, Frieden und Zufriedenheit sehen. Der geistliche Friede, die Freude und die heilige Sicherheit aller treuen Untertanen des Herrn Jesus wurden dadurch versinnbildlicht. Das Reich Gottes ist nicht, wie das Salomos war, Speise und Trank, sondern was unendlich viel besser ist, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gehen wir aber weiter zu Vers 6, denn dort erhalten wir die Information, dass Salomo 40.000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Reiter hatte. Er hat also viel Stärke und Ruhm von seinem Reich beigetragen. 5. Mose Kapitel 17, Vers 16 betont, dass der König keine Pferde vermehren sollte. Was diese Stelle anbelangt, so gibt es zwei Positionen. Die einen meinen, dass er sich am Gesetz vergriffen hat. Und die anderen geben klar, dass es kein Verstoß war, was er da praktiziert hat, da er in Anbetracht der Ausdehnung und des Reichtums die Pferde nicht im Verhältnis zu seinen Nachbarn vermehrt hat. In 1. Samuel Kapitel 13, Vers 5 haben sogar die Philister 30.000 Wagen ins Feld gebracht und die Syrer 40.000 Pferde, was in 2. Samuel Kapitel 10, Vers 18 zu finden ist. Zusätzlich könnte man an dieser Stelle einen Widerspruch finden, wenn man den 2. Chronik Kapitel 9, Vers 25 in Erwägung zieht. Denn dort heißt es: Und Salomo hatte 4.000 Stallplätze und Streitwagen und 12.000 Reiter, die legte er in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Manche Leute sagen sogar, dass es ein Fehler in der Heiligen Schrift ist, da die Schreiber einen Kopierfehler begangen haben sollen. Doch dem muss entschieden widersprochen werden, da Gottes Wort keinen einzigen Fehler kennt und selbst diesen Anspruch erhebt. Sprüche 30, Vers 5 gibt es uns mit dieser imposanten Ausdruckskraft vor: Alle Reden Gottes sind geläutert. Nicht einmal die Juden sagen, dass hier eine Gegensätzlichkeit herrscht, so wie es manche christliche Ausleger nahelegen. Doch wie ist die Passage aus 2. Chronik mit der in 1. König im Einklang zu bringen? Zugegeben gibt es hier mehrere Varianten, um eine plausible Erklärung geben zu können. Und hier möchte ich eine Möglichkeit anbieten, und zwar Rashi, einen anerkannten jüdischen Gelehrten, der das preisgibt. Er sagt, unsere Weisen erklärten, dass es 40.000 Ställe gab und in jedem 4.000 Rennwände, oder dass es 4.000 Ställe gab und in jedem 40.000 Rennwände. So viel also dazu. Und die gleichen Beamten in Vers 7, die für sein Haus gesorgt haben, haben auch für seinen Stall gesorgt. Jeder kannte seinen Platz, seine Arbeit und seine Zeit. Und so wurde dieser große Hof ohne Verwirrung gehalten. Wir sehen das doch, jeder in seinem Monat und an dem Ort, wo es nötig war. Jeder nach seiner Ordnung. Auch die Gerste und das Stroh für die Kampfpferde und die Warmpferde, die in Vers 8 in Erscheinung treten. Klach meint dazu Folgendes. Das Wort Rechesh, das wir so übersetzen, wird in der Vulgata als Tiere oder Lasttiere, im Syrischen und Arabischen als Stuten, in der Septuaginta als Streitwagen und im Chaldäischen als Rennpferde bezeichnet. Der ursprüngliche Wort erscheint eine sehr schnelle Art vom Pferd zu bezeichnen. Und Rennpferd oder Postpferd ist wahrscheinlich seine wahre Bedeutung. Um mit so vielen weit entfernten Provinzen zu kommunizieren, brauchte Salomo viele Tiere dieser Art. Man kann definitiv sagen, dass ein Mangel nicht bestanden hat, da Gott für den Überfluss in Salomos Königreichs gesorgt hat, so dass eine einheitliche Zufriedenheit bestanden hat. Ein Grund zur Sorge hat einfach nicht bestanden, da alles bestens verlaufen ist. Salomo, der über ein großes Einkommen verfügt hat, lebte mit einem großen Aufwand, und vielleicht hat er das mit Bezug auf sich selbst geschrieben. Prediger 5, die Verse 10 bis 11. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel isst. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Salomo hatte in der Tat einen unvergleichbaren Hof. Und obwohl er allen eine feste Speise angeboten hatte, die zu Tisch kamen, die eine beständige und keine trügerische war, so hat Christus die, die er gelehrt hat, 5.000 auf einmal gespeist. Mehr als Salomos Tisch hier auf einmal bewirten könnte. Und alle Gläubigen haben in ihm ein beständiges Festmahl. Und darin übertrifft er auch Salomo bei Weitem, dass er alle seine Untertanen nicht mit dem Brot speist, das vergeht, sondern mit dem, das für das ewige Leben reicht. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.